Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Im Dezember 2017 wurde Kalifornien heimgesucht von den größten Waldbränden seiner Geschichte. Nach dem Feuer kam der Regen und mit ihm meterhohe Schlammlawinen. Der Schriftsteller T.C. Boyle entging damals mit seiner Familie nur knapp einer Katastrophe. Sein Haus in Montecito, Kalifornien, war ebenfalls von den Flammen bedroht. Ein Haus komplett aus Holz von der Architekturikone Frank Lloyd Wright, aber das nur am Rande. Im Magazin The New Yorker hat Boyle später seine Erlebnisse geschildert und sein jüngster Roman Blue Skies handelt von der unausweichlichen Ökokatastrophe in den USA. Der kam jetzt als Theaterstück in Hamburg auf die Bühne. Außerdem in Kultur heute ein neuer Ort für NS- und Zeitgeschichte, die Villa in Osnabrück. Eine Wahlnachlese zur Landtagswahl in Thüringen vom Generalintendanten des Nationaltheaters Weimar, Hasko Weber. Zuerst aber nach Wien. Dort wird einer der erfolgreichsten, berühmtesten und teuersten Künstler Österreichs, wenn nicht der Gegenwart, anlässlich seines 70. Geburtstags in diesem Jahr mit einer Retrospektive geehrt, Erwin Wurm. Seine Skulpturen sind poetischer, absurder und wesentlich weniger kommerziell als die von Jeff Koons, seine Alltagsobjekte humoristischer als die anderer Wegbereiter der Pop-Art. Erwin Wurm liebt Paradoxien und blickt dabei zutiefst humorvoll auf die Welt. Die Albertina Modern in Wien zeigt nun erstmals eine umfassende Retrospektive seines Werks von den frühen Holz- und Staubarbeiten bis zu neuesten Werken, die hier überhaupt zum ersten Mal zu sehen sind. Wolfgang Fichtel hat den Künstler vorab in seinem Atelier getroffen und die Ausstellung gesehen.
Sehr rüstige 70 ist Erwin Wurm gerade geworden. Aber der Mann hat noch viel vor. 100 will er werden, sagt er, und dabei immer wieder Neues schaffen, auch damit ihm selber nicht langweilig wird. Und trotzdem, jetzt schon diese Retrospektive in der renommierten Albertina in Wien. Ein Rückblick auf das vielfältige Werk des Jubilars. Passt das überhaupt zu Erwin Wurm?
Also Retrospektive ist ein erschreckendes Wort, weil ich persönlich bin wenig interessiert an dem, was ich schon gemacht habe. Darum ist ja ein Großteil der Ausstellung hier neu.
Neu ist, dass Wurm endlich zu malen begonnen hat. An der Kunstakademie damals wollten sie ihn nicht in die Malklasse lassen. Nur deshalb landete er bei den Bildhauern, wurde berühmt mit Fat Cars, seinem aufgeblasenen roten Porsche. Er wurde berühmt mit seinen Essiggurken, die es in x-facher Ausfertigung gibt. Erwin Wurm ist einer der international bekanntesten und begehrtesten Künstler Österreichs, obwohl doch durch und durch österreichisch, sagt Klaus Albrecht Schröder, der Generaldirektor der Albertina.
Natürlich ist Erwin Wurm ein zutiefst österreichischer Künstler, gar nicht in einem anderen Land denkbar. Allein seine Ikonografie des Würstels, der Gurke, das sind Motive, die zutiefst aus der Jausentradition Österreichs kommen. Trotzdem versteht man, du bist eine blöde Gurke oder was bin ich nicht für ein armes Würstchen auf der ganzen Welt.
Und die ganze Welt schmunzelt über seine Skulpturen. Dinge aus unserem Alltag, die er auf den Kopf stellt, aufbläst, verbiegt, zusammenschrumpfen lässt. Die wichtigsten zeigt die Albertina Modern bis mindestens Anfang März nächsten Jahres. Von den Anfängen bis heute. Das Lebenswerk halt. Zumindest alles, was bisher da ist. Humor ist eine Waffe. Mit dem Satz von Erwin Wurm wird seine Kunst gern erklärt. Wir stehen vor einem übergroßen Wurstknäuel, Klaus Albrecht Schröders Lieblingsskulptur, sagt er, und erklärt die Philosophie dahinter.
Die große Wurst, zwei Liebenden, die einander umschlingern. Man glaubt, in der Liebe ist man ganz sich selbst, ist man ein Individuum, unverwechselbar und ernst. Und dabei ist man doch auch dabei meistens nur eine armselige Gestalt, die ein armes Würstchen abgibt.
Kein Witz. Kunst darf Spaß machen, sieht auch Erwin Wurm so. Aber im Ernst, ernst gemeint ist das alles auch.
Was Erwin Wurm gar nicht ist, das ist ein Witzeerzähler. Er ist kein Humorist, er ist ein Ironiker, ganz sicher. Aber die Einsicht, dass das Leben als solches letzten Endes absurd ist, dass wir unter dem Joch des Konsumzwangs stehen, der Ängste von Neurosen und Psychosen, das macht sein Werk zu einem der ernstesten der zeitgenössischen Kunst.
Hätte man jetzt mit Blick auf die ganze Retrospektive nicht gedacht. Aber auch der Künstler nickt. Sein beengtes Elternhaus im steirischen Bruck an der Mur. Als Skulptur zeigt es Wurm so eng, wie er es in Erinnerung hat. Und das ist eine Botschaft.
Humor war nie Ziel, das passiert bei den Leuten. Es gibt zum Beispiel Leute, die finden das Narrow House lustig, was mich immer sehr erstaunt hat, weil das Narrow House ist ein Bild unserer verengten Gesellschaft. Was da lustig ist, daran frage ich mich.
Für die Albertina hat er ein neues Narrow House gebaut. Eine Schule, ein Klassenzimmer, wie er es damals erlebt hat.
Ich bin aufgewachsen, geboren in den 50er Jahren. Da war Österreich eine Nachkriegsgesellschaft noch und es war alles sehr eng und bestimmt, wir wurden in der Schule noch geschlagen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Eng, gedeckelt, man muss sich bücken, um reinzuschauen in das ausgestellte Klassenzimmer, auf die völlig aus der Zeit gefallenen Lehrtafeln, gebückt in die Schule. Viele kennen das auch noch, sagt Wurm, der in der Schule gerne der Erwin gewesen wäre. Aber da gibt's noch was gut zu machen. Jetzt. Endlich retrospektiv.
Wir waren in der Schule immer der Wurm, nicht der Erwin. Aber wir drehen das jetzt um. Jeder Besucher, Sie können und sollen Ihren Vornamen auf die Schule schreiben, bitte. Also als Reminiszenz an Ihre Schulzeit. Danke sehr.
In der Wiener Albertina darf jeder ein Teil des Wurmkunstwerks sein. Seinen Vornamen auf das Kunststück schreiben, Spuren hinterlassen. Wolfgang steht da schon. Der Fichtel hieß das damals auch in meiner Schule.
Ein bisschen was zum Mitmachen oder sogar Traumabewältigung mit Kunst. Wolfgang Fichtel berichtete über die Retrospektive Erwin Wurm in der Albertina Modern. Interessant, das Theater der Ruhrtriennale unter Intendant Ivo van Hove kehrt zum Geschichtenerzählen zurück, sogar zum Märchen mit Happy End, wir haben berichtet. Auf den Bühnen der Republik dagegen sind Klimakrise und Weltuntergang häufig gespielte Themen. Zuletzt am Thalia-Theater. Intendant Joachim Lux beginnt seine letzte Saison dort apokalyptisch mit der Uraufführung von T.C. Boyles Roman Blue Skies. Der beschreibt darin schonungslos und unerbittlich anhand einer Familiengeschichte den Untergang der USA in ökologischen Katastrophen. Michael Lages hat das Stück in der Regie von Jan Bosse gesehen.
T.C. Boyle mag zwar ein Pandemonium US-amerikanischer Gegenwart beschrieben haben, aber welchen gedanklichen Nutzwert könnte das Publikum hierzulande ziehen aus den abgründigen Geschichten in diesem schrillstmöglichen Karikaturenkabinett Made in USA? Aber der Reihe nach. Blue skies, mit Blue Skies, dem Klassiker des Swing, hier eher rockig und dumpf, setzt das Quartett um Pianist Jonas Landerschier die Thalia-Bühne in Bewegung und driftet dann weiter durch noch mehr Jazz-Standards. Schauspieler Bernd Gravert greift später auch zum Saxophon, in der Hauptsache aber spielt er Frank, den Vater der schrägen Familie, deren Abenteuer und Untergang wir miterleben müssen. Frank ist Arzt und die einzige halbwegs zurechnungsfähige Figur im Stück. Kurz vor Armageddon im Finale nach 3 Stunden meldet sich Gravert auch noch mit einem kleinen Selbstbekenntnis des Autors T.C. Boyle zu Wort.
Also es geht ja nicht darum, den Untergang zu feiern, sondern mit dem Untergang zu leben und auf den Ruinen etwas Neues, etwas Schönes zu schaffen.
Und ohnehin sei Musik die überlebensfähigste und schönste der Künste. Auf der Bühne hat sich bis dahin eine Bande armer Irrer ausgetobt, angemessen grenzwertig ausgestattet von der Kostümbildnerin Katrin Plath. Kat ist die Tochter von Mutter Ottilie, Franks Frau. Sie kauft sich zu Beginn eine potenziell ziemlich lebensgefährliche Schlange, später noch eine, noch später frisst aber eine die andere. Und weil sie außerdem gelegentlich frei herumkriecht im Strandhaus, tötet sie auch 1 von 2 Kindern. Die hat Kat mit Todd in die Welt gesetzt, dem ärgsten Kotzbrocken im Stück. Zum Schluss fällt nicht nur das Kind der Schlange, sondern auch das Strandhaus den Termiten zum Opfer. Überhaupt hat die Apokalypse begonnen mit 46 Grad Normaltemperatur einerseits und andererseits Regenfluten ohne Ende. In einer besonders gruseligen Vision fährt Mama Ottilie auf einer Autobahn, deren Überflutung so wirkt, als bewege sich das Auto auf einem Strom toter Welse und alle schauen die Fahrerin aus toten Augen an. Albträume? Ja. Die Natur, so heißt es immer wieder, schlägt jetzt zurück. Vor allem die Tiere beginnen sich zu rächen am Anthropozän, dem Weltzeitalter des Menschen. Natürlich kommt das Stück auf die Bühne, weil das Theater davon erzählen will und soll. Aber wie soll das gehen mit diesem Personal? Mama Ottilie hat die Ernährung der Familie komplett auf Insekten und also Eiweißfood umgestellt.
Sag mal, wusstest du, Frank, dass es über 2000 Arten essbare Insekten gibt? Käfer, Ameisen, Heuschrecken, Grillen.
Aber wenn wir dann beim Essen zuschauen, wächst im Nu die Sehnsucht nach Currywurst mit Pommes rot-weiß oder einem schönen fettigen Gyros. Ringsum versuchen eigentlich alle, außer Frank, irgendwie doch noch der eigenen Verantwortung für den Zustand der Welt gerecht zu werden. Aber der Karren steckt längst viel zu tief im Dreck, als dass aufgeweckte Typen wie Cooper, der Sohn der Familie, noch irgendetwas bewirken könnten, zum Beispiel als Insektenforscher. Aber sie alle wirken halt wie Figuren aus einer ziemlich miesen Fernsehserie. Und die Inszenierung von Jan Bosse lässt sich haltungslos treiben im Strom dieses allgegenwärtigen Wahnsinns. Stéphane Lemays Bühne dreht sich vom Schlangenladen über die Mojito-Bar ins Strandhaus und sogar an einen kleinen Pool. Viel gibt's zu sehen, aber im Laufe dreier langer Stunden wächst auch die Sehnsucht nach durchdachteren Texten wie von Thomas Köck oder Elfriede Jelinek. Die Spielpläne sind ja voll von Öko-Minitekeln. War T.C. Boyle da wirklich auch noch nötig? Ja, meint das Thalia-Theater. Aber wenn es sich irrt?
Michael Lages über den Saisonauftakt am Thalia Theater in Hamburg. Theater sind Orte für ganz aktuelle Debatten, nicht nur beim Klimawandel, und sollen und wollen das auch sein. Sie haben sich die Verständigung über Gesellschaft sozusagen selbst ins Programmheft geschrieben. Die Gesprächsreihe des PEN Berlin unter dem Titel »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen« fand in Thüringen, Sachsen und Brandenburg häufig unter dem Dach der städtischen Bühnen statt. Theatermacher sind zwar Künstler, fast immer aber politisch denkende Köpfe. Drei von ihnen hatten wir im Vorfeld der Landtagswahlen schon ausführlich in den Kulturfragen gehört. Hasko Weber, in Dresden geboren, war viele Jahre Intendant in Stuttgart und ist seit 2013 Generalintendant am Nationaltheater in Weimar. Jetzt startete er in seine letzte Spielzeit dort. Peter Jungblut hat eine fantastisch düstere Salome gehört und Hasko Weber um eine Wahlnachlese gebeten.
Rund 120 Jahre nach der Uraufführung hat die Salome von Richard Strauss offenbar immer noch Verstörungspotenzial. Am Deutschen Nationaltheater in Weimar verließen bei der Premiere zum Auftakt der neuen Spielzeit jedenfalls ein paar Zuschauer vorzeitig den Saal. Andere ekelten sich hörbar, als die titelgebende Prinzessin den abgeschlagenen Kopf des Johannaan liebkoste, was in diesem Fall besonders blutig inszeniert war. Und das mitten in Thüringen, wo der AfD-Erfolg bei der Landtagswahl derzeit alles überschattet. Gerade auch die Arbeit der Kulturschaffenden. Intendant Hasko Weber.
Ich sage Ihnen, ich bin froh, dass die heute alle hier sind und sich begeistern lassen und anregen lassen von einer Salome. Und dass sie damit rausgehen und vielleicht am Ausgang oder auf dem Theaterplatz ins Gespräch kommen, obwohl sie sonst gar kein Wort mehr miteinander wechseln würden. Das ist keine geringe Aufgabe, die ich für das Theater sehe. Ich halte sie auch für politisch relevant. Ich halte sie aber überhaupt nicht für ideologisch relevant.
Niemand weiß, wie viele Theaterabonnenten zu den Wutbürgern gehören. Deshalb ist es müßig, darüber zu spekulieren. Und müßig ist es nach Meinung von Hasko Weber auch, sich über die Wahlergebnisse aufzuregen.
Alle Prognosen, die Entwicklung seit der letzten Landtagswahl, sind offen zugänglich gewesen, sichtbar gewesen, nachvollziehbar abgelaufen. Und das müssen wir jetzt als Tatsache im Moment erstmal akzeptieren. So, jetzt müssen wir schauen, was damit passiert. Die Aufregung oder die Empörung oder die Bestürzung, die wir in Zyklen erleben, hier in Thüringen oder in Sachsen oder vielleicht dann auch in Brandenburg, ja, ich kann die nicht mehr nachvollziehen.
Richtig erzürnt war Weber am Wahlabend nicht über die Prozentzahlen, sondern über die Reaktion der Parteien in Berlin.
Also an dem Abend zur Erkenntnis zu kommen, dass man mit den Menschen mal ins Gespräch finden muss, finde ich dann schon zynisch. Damit habe ich zu tun. Wir werden es damit nicht schaffen. Die AfD sitzt in der Opposition. Eine bessere Position kann die gar nicht haben. Ja, kann sie nicht haben. Die warten 5 Jahre und wenn bis dahin sich das Konzept der Politik in diesem Land nicht ändert, dann werden es mehr als 30% sein.
Kurzfristig müssen die Theater in Thüringen keine finanziellen Auswirkungen der Landespolitik befürchten. Die Gelder sind bis 2030 gesichert. Aber Hasko Weber treibt die Angst um, dass sich die demokratischen Parteien weiter im kleinlichen Hickhack aufreiben.
Wenn das sozusagen überbegrifflich vor der Wahl klar gewesen wäre, dass auch die CDU mit den Linken, mit der SPD sagt, wir müssen infrastrukturell in Thüringen diese Schwerpunkte gemeinsam anfassen. Wir streiten uns da, aber wir machen das zusammen. Dann wäre der Raum für Rechtsaußen viel kleiner.
Am Ende der Spielzeit wechselt Hasko Weber für ein Jahr von Weimar ins brandenburgische Cottbus als Übergangsintendant. Auch dort will er politisch engagiertes Theater voranbringen. In Weimar endet seine Amtszeit mit einer dokumentarischen Uraufführung unter dem programmatischen Titel »Wir sind das Volk«.
Es gibt Interviews vor der Landtagswahl mit einer großen Anzahl von Personen, die einen Querschnitt durch die Bevölkerung darstellen, auch bis in die politische Ebene. Und diese Interviews werden jetzt sukzessive nach der Wahl mit denselben Personen auch nochmal geführt. Und daraus entsteht ein Material für diese Inszenierung von Luise Vogt.
Enttäuscht ist Hasko Weber und wohl nicht nur er über die Worthülsen in den Parteiprogrammen zur Kulturpolitik und darüber, dass sich seit der Corona-Pandemie seiner Meinung nach besonders für freischaffende Künstler kaum etwas verbessert hat. Aber der Bundestagswahlkampf, der steht ja auch noch vor der Tür.
Peter Jungblut sprach mit Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, über dessen Schlussfolgerungen nach der Landtagswahl in Thüringen. Das Feld der Erinnerungskultur, auf dem die Deutschen viele Jahre lang als vorbildliche Nation erschienen, wird zum umkämpften Terrain. Die AfD macht Boden gut beim Thema Heimat oder Nationalbewusstsein. Sie öffnet den Raum fürs Unsagbare. Alexander Gaulands Verharmlosung der NS-Zeit als Vogelschiss in der deutschen Geschichte ist ja fast ein geflügeltes Wort geworden, wenn Karlauern da angebracht ist. Und sie wünscht sich, die AfD, einen radikal anderen Umgang mit Erinnerungskultur. Umso wichtiger, dass die NS-Geschichte lebendig gehalten wird. Im renommierten Osnabrücker Museumsquartier, das unter anderem das Felix-Nussbaum-Haus und das Kulturgeschichtliche Museum umfasst, ist jetzt ein neues Haus entstanden. In der ehemaligen Villa Schlicker, im Nationalsozialismus war sie Kreiszentrale der NSDAP. Ursprünglich sollte es nach dem Osnabrücker Juristen Hans-Georg Kallmeier genannt werden. Unter ganz anderem Namen wurde das Museum gestern eröffnet. Caroline Kempe war dort.
Gläserne Säulen mit Hypothesen zum Osnabrücker Juristen Hans-Georg Kallmeier stehen aufgereiht in einem Raum der neu eröffneten Ausstellung. Kallmeier war ein Schreibtischtäter, steht an einer. Nur als Teil des Systems konnte er viele retten, an einer anderen. Die Museumsbesucher können einen kleinen Ball in die Säule werfen, der sie am ehesten zustimmen. Der Niederländer Robert van Galen muss nicht lange überlegen. Er wirft einen Ball in Kallmeier sabotierte das System. Denn van Galens Mutter wurde in der NS-Zeit von Hans-Georg Kallmeier gerettet, obwohl er wusste, dass sie Jüdin war.
Meine Großmutter hat einen Antrag gemacht und Kallmeier gefragt zu entscheiden, dass ihre Tochter, meine Mutter und ihr Bruder keine Juden waren. Und das hat Kallmeier so gemacht. Deswegen waren meine Mutter und ihr Bruder mehr oder weniger frei. Meine Großeltern aber sind ermordet worden in Bergen-Belsen.
An einer Wand der Ausstellung stehen die Namen derer, die Kallmeier gerettet hat. Über 3000 sollen es insgesamt gewesen sein. Als sogenannter Judenreferent in den Niederlanden hat Hans-Georg Kallmeier in Zweifelsfällen entschieden, wer Jude war und wer nicht. Viele beantragten, auf die sogenannte Kallmeier-Liste zu kommen, also als Nicht-Juden anerkannt zu werden. Nicht alle nahm Kallmeier auf diese Liste auf. Diejenigen, die er als Juden deklarierte, wurden deportiert und in den meisten Fällen ermordet. War Hans-Georg Kallmeier also Retter oder doch Mittäter im System der Nationalsozialisten?
Ich glaube, die Frage ist, wenn er nicht da gewesen war, waren denn eine gleiche Zahl von Leuten gerettet worden? Das glaube ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass seine Anwesenheit dafür gesorgt hat, dass so viele Leute gerettet worden sind.
Die Ambivalenz um Kallmeyers Wirken wird nicht nur in der Ausstellung aufgegriffen, sie führte auch zu langjährigen Diskussionen über den Namen des Museums. Schließlich nannte man es doch nicht Kallmeyer-Museum, sondern die Villa, Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte, geschrieben mit einem Unterstrich, der zwar nicht gesprochen wird, aber eine Bedeutung hat, erklärt Nils Arne Kessens, Direktor des Museumsquartiers.
Dieser Unterstrich ist kein bloßes Gimmick, sondern er steht eigentlich für den Diskurs, für den Austausch, auch für die Reibung, die wir hatten, für die Kontroversen um diese Namensgebung. Es ist etwas, auf das ich schon öfters angesprochen wurde. Was ist das denn, dieser Unterstrich? Und sofort habe ich eigentlich eine Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Miteinander ins Gespräch kommen, Ideen und Meinungen austauschen, das ist das Ziel der Ausstellung. Und dabei ist Hans-Georg Kallmeyer nur ein kleiner Teil. Viel weiter gefasst geht es um Demokratie. Das Museum liefert Denkanstöße wie die Frage, welcher Demokratietyp bist du? Besucherinnen und Besucher sollen ins Nachdenken kommen, ohne belehrt zu werden. So offen der Diskurs, so unterschiedlich sind die Eindrücke der ersten Besucher.
Die Idee für dieses Haus finde ich ganz hervorragend für Osnabrück.
Ich bin mit etwas zwiegespaltenen Gefühlen hergegangen, weil ich doch erhofft hatte, dass etwas mehr zu Hans Kallmeyer eben dort vorkommt.
Vor allem wenn Schulklassen oder so hier vorbeikommen, dann kann man auf jeden Fall auch interaktiv das Ganze mitmachen. Ich denke, das ist eine schöne Idee.
Vor allem junge Menschen soll die Ausstellung ansprechen. Denn die Villa soll weniger ein Museum als ein Lernort sein, in dem es nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern auch um die Zukunft und die Frage, wie können wir unsere Demokratie bewahren.
Caroline Kempe berichtete über die Villa, das neue Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte in Osnabrück. Der Deutsche Bühnenverein sieht die Kulturlandschaft bedroht. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Die gegenwärtigen multiplen Krisen stellten die Theater vor existenzielle Herausforderungen, sagt der Bühnenverein. Vor allem, weil wegen der krisenbedingten Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte mit einer Verschlechterung der Finanzierung zu rechnen sei, während gleichzeitig Lohnsteigerungen vereinbart worden sind. Dies alles geschehe in einer Zeit, sagte die geschäftsführende Direktorin des Bühnenvereins Claudia Schmitz, in der wir diese Orte mehr denn je brauchen, denn Theater seien Orte des Dialogs und damit Bastionen der Demokratie. Eine Verbindung von Kultur und Demokratie stellen auch die Organisatoren der Initiative 3. Oktober Deutschland singt und klingt her. Sie stellten heute das Programm eines bundesweiten offenen Singens und Musizierens an rund 250 Orten am 3. Oktober um 19 Uhr vor. Die Aktion soll an die friedliche Revolution von 1989 erinnern. Die Organisatoren erhoffen sich ein starkes Symbol des Zusammenhalts in Zeiten der Krisen und Kriege. Mehr als 12.000 Amateurmusikerinnen und Musiker haben ihre Teilnahme angekündigt. Motto: Wer gemeinsam musiziert, stimmt sich auf andere ein und mit anderen ab. Und damit zu musizieren auf hohem Niveau. In München sind die letzten Preise des ARD-Musikwettbewerbs vergeben worden. Im Fach Gesang bekam der Bariton Samuel Park aus Südkorea den ersten Preis. Die Russin Maria Saitseva setzte sich unter den Celli durch und das tschechische Alinde Quintett gewann in der Kategorie Bläserquintett. Virtuos, das Alinde Quintett aus Tschechien, Sieger beim ARD-Musikwettbewerb. Mehr zum Wettbewerb übrigens heute in der Sendung Musikjournal um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Die Pinakothek der Moderne in München freut sich über einen neuen alten Picasso. Das Bild Famo Violon aus dem Jahr 1911 hing bereits als Dauerleihgabe in München und wurde nun vom Land Bayern mit Unterstützung des Bundes und mehrerer Stiftungen gekauft. Famo Violon gilt als Höhe und Endpunkt der Ungegenständlichkeit in Picassos kubistischem Schaffen. Die extrem auf geometrische Elemente reduzierte Bildsprache zeigt in Braun, Grau und Ockertönen eben eine Frau und eine Violine. Bernhard Marz, Generaldirektor der Staatsgemäldesammlung.
Das ist ein zentrales Werk, um die Entwicklung der Moderne vor dem Ersten Weltkrieg zu zeigen. Und es ist eine der größten Erwerbungen, die die öffentliche Hand in den letzten Jahren und Aberjahren in Deutschland gemacht hat.
Die genaue Größe dieser Erwerbung, also der Preis, wurde nicht genannt. In der Ausstellung hängt die Famo Violon nun gegenüber von Georges Braque, fast gleichzeitig entstandener Frau mit Mandoline. Nach fast 8 Jahrzehnten ist eine seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Zeichnung in das Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden zurückgekehrt. Die Pinselzeichnung Pilger in der römischen Campagna von Viktor Paul Mohn aus dem Jahr 1866 war 1908 in die Dresdner Sammlung gekommen und galt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Das Blatt wurde nun zu einer Auktion beim Kunstauktionshaus Karl und Faber in München eingereicht und identifiziert. Der Einlieferer hat sich entschieden, den Kunstsammlungen das Werk zu schenken.
Danke, Jörg Biesler. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend ums Hochwasser in Österreich, Polen, Tschechien und Sachsen. Außerdem der nationale Stahlgipfel in Duisburg. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.